ARD.
Hinweis: Dieser Podcast enthält Inhalte, die sich mit Ereignissen während der Zeit des Nationalsozialismus befassen, einschließlich Krieg, Gewalt, Tod und Trauma. Diese Themen könnten für manche ZuhörerInnen belastend sein. Bitte achte auf deine eigenen emotionalen Grenzen und entscheide, ob du diese Inhalte hören möchtest.
Die SS-Männer, die heiraten wollten, mussten hierfür eine Heiratsgenehmigung einreichen. Das erstrebte Ziel ist die erbgesundheitlich wertvolle Sippe deutscher, nordisch bestimmter Art. Zitat Ende. Frauen sogar diejenigen waren, die mindestens genauso überzeugt waren wie die Männer und sogar die Männer noch motiviert haben, in die SS einzutreten, vielleicht auch eine Karriere in der SS voranzutreiben. Ja, die Beziehungen zwischen der Tochter des Lagerkommandanten und Hoppe als Zugführer befördert unheimlich die Karriere. Und diese Versetzung von Arthur Liebehenschel nach Auschwitz ist auch keine Beförderung, sondern ist eigentlich eine Degradierung. Und Liebehenschel hat eine Beziehung zu einer Sekretärin in der Behörde, die aber aus Sicht der SS gerügt wird, weil sie Mitte der 1930er Jahre sogenannte Rassenschande begangen hätte. Und es geht hier wirklich auch um private Affären, die ausgetauscht werden und Männer, die dann sagen, aus dem System herausgekickt werden und andere, die natürlich dann die großen Gewinner dieser Affären sind.
NS-Klicken von Menschen und Mördern ist ein Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks.
Augen auf bei der Partnerwahl. Das galt bei der SS im wahrsten Sinne des Wortes. Da wurde nämlich von oben mitbestimmt, wen man heiraten durfte. Und je nachdem, ob man sich die richtige oder die falsche Braut ausgesucht hatte, konnte sich das auf die eigene Karriere auswirken. Wieso die Liebe für die SS ein wichtiges Instrument der Macht war, darüber sprechen wir heute im Podcast NS-Klicken von Menschen und Mördern. Diesen Podcast findet ihr in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Ich bin Leonie Schöler, ich bin Historikerin und Autorin und ich begleite euch durch diesen Podcast. Und, wie auch bei den anderen Folgen, bin ich nicht alleine. An meiner Seite sitzt Dr. Stefan Hörtler. Er ist Historiker und einer der besten Experten auf dem Gebiet der NS-Täterforschung. Herzlich willkommen.
Ich grüße Sie.
Wir haben jetzt in den letzten Folgen über eher düstere, finstere Themen gesprochen, über Raub, Mord, Korruption. Heute geht es um die Liebe. Wie passt das zu unserem Podcast?
Die SS-Männer, die heiraten wollten, mussten hierfür eine Heiratsgenehmigung einreichen. Und die geht zurück auf einen Befehl von Heinrich Himmler, dem SS-Chef, Ende 1931. Und schon wenn man den Befehl von Anfang an liest, zeigt es sich, dass es um eine sogenannte Auslese geht, um einen Verband sogenannter deutscher, nordisch bestimmter Männer. Und unter Punkt 3, das ist vielleicht das Zentrale, steht dann, ich zitiere: Das erstrebte Ziel ist die erbgesundheitlich wertvolle Sippe deutscher, nordisch bestimmter Art. Zitat Ende. Und worum es geht, ist, ein aus Sicht der SS reines Blut fortzupflanzen und Kinder zu produzieren, die dann wiederum mit anderen, in Anführungsstrichen, reinrassigen zusammenkommen, sodass man am Ende eine wertvolle Musterrasse, sozusagen nordischer Art oder der sogenannten Arier, dann produziert, was ganz absurd ist. Und wenn wir uns dieses Heiratsprozedere ansehen, haben wir eigentlich zwei Ebenen. Zum einen müssen sich ja Männer und Frauen erstmal kennenlernen. Das heißt, es muss ja irgendwie auch so einen gemeinsamen Nenner geben, die zum einen natürlich eine Zuneigung und eine Liebesbeziehung als Basis hat, aber zum anderen natürlich auch, und das ist häufig der Fall, dass sie auch die Anschauung teilen. Ja, das heißt, die Frauen sind nicht willenlose sagen, Gestalten, sondern sie sind ja auch Akteurinnen in diesem ganzen
ideologisch geprägt.
Genau, und das heißt, mehr oder weniger, aber man darf nicht vernachlässigen, dass diese Frauen an der Seite ihrer Männer häufig sehr fest standen und dass, und das ist auch nicht selten, und Frauen sogar diejenigen waren, die mindestens genauso überzeugt waren wie die Männer und sogar die Männer noch motiviert haben, in die SS einzutreten, vielleicht auch eine Karriere in SS voranzuschreiten und voranzutreiben. Und es gibt ein Beispiel von zwei Mann und Frau, zwei Ärzte. Sagen sie, ist Ärztin, er ist Arzt, sie lernen sich kennen. Und sie ist, sagen, nicht die passive Frau an der Seite, sondern sie ist genauso überzeugt von diesem System und motiviert ihren Mann beständig natürlich auch Karriere in der SS zu machen. Und dieser Mann wird dann ein leitender SS-Arzt im KZ-System. Und diese Ebenen haben und existieren natürlich beiderseitig. Ja.
Das finde ich ganz interessant. Auf der einen Seite glaube ich, dass dieses Thema uns vielleicht auch zu dem Namen des Podcasts richtig hinführt. Weil wir sprechen ja nicht nur über Mörder in den NS-Klicken, sondern wir haben ja bewusst auch den Titel Menschen gewählt, um eben aufzuzeigen, hey, das waren Menschen, die da getötet haben. Aber es waren vor allem auch Menschen, die da wirklich ideologisch dahinter standen. Und es lohnt sich dann doch immer, dieses Menschliche darin auch zu finden. Und das finde ich, was Sie jetzt gerade erzählt haben mit diesen Geschlechterrollen, dass die Frauen eben nicht nur passiv im Hintergrund standen, das finde ich so interessant, weil es ja auf der einen Seite total bricht mit dem, was man im NS-System als klassische Frauenaufgabe gesehen hat, nämlich im Hintergrund zu stehen und ja eigentlich nur passiv Kinder zu produzieren. Und auf der anderen Seite passt es so perfekt rein, weil sie eben dieses System ja mitgetragen haben ideologisch. Aber lassen Sie uns nochmal bleiben bei den Prüfungen, denn ich hatte es ja eben schon anklingen lassen, die SS ist da bei dieser Partnerwahl zumindest auf der zweiten Ebene beteiligt, also es haben sich jetzt zwei Menschen gefunden, möchten heiraten, jetzt beginnt die SS die Prüfung, ob sie denn heiraten dürfen. Vielleicht können Sie uns ja mal kurz erklären, was war da genau der Ablauf dieser Prüfung, was wurde da geprüft, wie sah das aus?
Genau, zum einen, und ich glaube, da haben Sie einen ganz wichtigen Punkt natürlich genannt, und das ist ein Prozedere, was wir ja immer noch auch in der Öffentlichkeit beobachten, dass mit dem Blick auf die SS-Männer, gerade die Führungsgestalten, ja diese Frauen ein Stück weit in diesen Hintergrund treten. Und das ist es nicht, ja. Und wir sehen das auch an neuen filmischen Projekten wie Zone of Interest, da kommt das natürlich auch mit vor, dass Hedwig Höss natürlich keine Randfigur ist, sondern auch an der Seite steht. Das ist beim Chef von der Gestapo Reinhard Heydrich der Fall. Seine Ehefrau ist genauso überzeugte Nationalsozialistin. Und auch wenn wir jetzt sagen, uns die Person im KZ-System ansehen, sehen wir, dass auch Frauen genauso aus sogenannten SS-Familien kamen und man da sagen bestimmte Strukturen einfach als vorausgesetzt galt. Und wenn Sie natürlich nach den Kategorien fragen, die abgefragt werden in so einer Prüfung, es ging um die Analyse der verschiedenen Generationen davor, also musste wirklich sehr weit zurückschauen und nachweisen, dass keine sogenannten erbgesundheitlichen Belastungen bestehen, Krankheiten, dass es eine rein, auch hier in Anführungsstrichen natürlich Reinrassigkeit gab, das heißt keine Vermischung mit sogenannten fremdvölkischen Elementen oder sogar quasi mit jüdischen, das wurde sozusagen minutiös auch nachgeprüft.
Also es wurde wie bei jüdischen Menschen, die ja auch ihre Herkunft beweisen mussten, mussten dann auch die potenziellen EhepartnerInnen zeigen ihre eigene Herkunft und beweisen, dass sie in Anführungszeichen reinrassig sind.
Genau, und das ging so weit, dass wenn zum Beispiel die Eltern sehr früh verstorben sind, man nachweisen musste, warum ist denn das? Sind die vielleicht durch einen Unfall gestorben? Sind es bestimmte Krankheiten, die sich ja fortschreiben in der Familie? Ist dadurch vielleicht eine mögliche Belastung gegeben, die gegen so eine Heirat sprechen könnte? Auch Fälle von Suizid in verschiedenen Familienstrukturen wurden geprüft, mussten angegeben werden, wurden auch hinterfragt partiell, ob es da auch psychische Belastungen gibt, die vielleicht auch dann eine Belastung für eine nächste Ehe dann der beiden Antragstellerinnen sein können. Also all das wurde geprüft, das ist ein relativ breiter Bereich. Man darf aber nicht vergessen, das, was geprüft wird, scheint zwar irgendwie ganz logisch zu klingen und natürlich in einer bestimmten Kategorie, aber es sind nationalsozialistisch verbrämte, rassistische Strukturen, die dahinter stehen, die teilweise ja auf keiner wissenschaftlichen Basis fundierten. Ja, das darf man ja nicht vergessen.
Im Gegenteil, eigentlich ja nur auf ideologischen Grundsätzen fußten.
Genau, und da werden ja auch weltanschauliche, ideologische Komponenten mit rassistischen und dann auch wiederum natürlich konfessionellen Bereichen vermischt, weil am Ende ja was soll denn eine Rasse dann in wie einer Art und Form dann auch sein, ja, gerade wenn es um die Prüfung sozusagen einer möglichen, in Anführungsstrichen, jüdischen Belastung. Also das ist ja alles absurd. Ja, mhm. Aber dadurch muss man sehr vorsichtig sein, womit man es zu tun hat. Denn sagen mit dieser absurden Struktur der Kategorien bestand auch eine gewisse Form der Willkür, Dinge zu befördern, aber auch Dinge zu verhindern.
Da kommen wir im Laufe des Gesprächs auch nochmal ja drauf zurück. Sie haben jetzt eine kleine Quelle mitgebracht, wo man diese ja willkürliche Auswahl oder diese das Negieren eines Hochzeitswunsches ganz gut ablesen kann aus rassistischen Gründen. Sie haben da, können ja vielleicht mal ganz kurz draus vorlesen. Da ging es um einen SS-Mann, der eine, wenn ich es richtig verstanden habe, Osteuropäerin heiraten wollte.
Genau, der Mann ist ein SS-Unterführer, also ein Unteroffizier. Sein letzter Dienstgrad war der eines SS-Hauptscharführers. Das ist sozusagen einer der höchsten Unterführer, Unteroffiziersdienstgrade. Und er ist im KZ Buchenwald tätig und er reicht ein Heiratsgesuch ein mit einer Frau, der erst einmal abgelehnt wird. Mit der Begründung, dass diese Frau nicht den Ansprüchen einer SS-Ehe entspricht. Und es wird vor allen Dingen von der Sippengemeinschaft der SS gesprochen. Es geht ja um die Produktion einer eigenen Gemeinschaft, einer verschworenen Gemeinschaft auch innerhalb der SS, die ja dann rassistisch und über das vermeintliche Blut dann definiert wird. Und als Begründung, ich zitiere, die Genannte stellt einen unausgeglichenen und unharmonischen Mischling mit dinarischen, westischen und ostbaltischen Rasseneinteilen dar, wobei eine nicht näher zu bezeichnende negative Beimischung nicht ausgeschlossen ist. Für die Aufnahme in die Sippengemeinschaft der SS ist sie ungeeignet und ungeeignet, haben wir unterstrichen. Wir müssen natürlich hier sehr vorsichtig sein, das ist ein Vokabular, was ja nicht nur sozusagen vollkommen rassistisch durchdrungen ist, sondern was sich ja sagen auch an Kategorien bemisst, an sogenannten Rassestufen, davon gab es 4, die die SS definiert hat, die ja auf einer sozusagen absurden Basis basierten. Ja, also aber diesem Mann wird es dadurch erschwert, denn er entspricht ja aus Sicht der SS den Anforderungen, sie nicht.
Wie es laufen kann mit Fällen, wo die ja gewünschte Partnerin als nicht heiratsfähig angesehen wird oder als ungeeignet zur Aufnahme in die Sippengemeinschaft, darüber sprechen wir im Laufe des Podcasts nochmal genauer über einen sehr konkreten Fall, den ich auch sehr interessant finde. Aber lassen Sie uns doch mal einsteigen mit einer Geschichte, wo es positiv gelaufen ist und wo es sich auch positiv auf die Karriere ausgewirkt hat, die richtige Frau zu heiraten. Sie haben uns heute die Biografie eines Mannes mitgebracht. Paul Werner Hoppe heißt er und der hatte ja einen leichten Prozess, kann man sagen. Wer war das und wen wollte er heiraten?
Paul Werner Hoppe stammt aus Berlin, Jahrgang 1910, tritt in die SS ein, auch schon in Berlin und meldet sich dann auch für den aktiven Dienst der SS, durchläuft eine sogenannte SS-Führerschule, das bedeutet er eine Offizierslaufbahn, wird auch 1936 dann zum SS-Untersturmführer, das entspricht dem Dienstgrad eines Leutnants, der erste Offiziersdienstgrad, befördert und in das KZ Lichtenburg versetzt. Dort ist er als Zugführer, das ist sozusagen ein Bereich innerhalb einer Wachkompanie, eingesetzt und gehört zum sogenannten SS-Führerkorps. Das heißt, sie sitzen im Offizierscasino zusammen und er hat dementsprechend natürlich auch Zugang zum Lagerkommandanten und anderen. Der Lagerkommandant 1936 ist Hermann Baranowski. Und er lernt die Tochter von Hermann Baranowski kennen, nämlich Charlotte Baranowski. Und sie verlieben sich und sie beantragen dann die Eheschließung. Und es kommen noch dazwischen andere Versetzungen zustande, aber diese Gemeinschaft allein schon vor der Ehe, das heißt, ja, die Beziehung zwischen der Tochter des Lagerkommandanten und Hoppe als Zugführer befördert unheimlich die Karriere. Hoppe, der schon in Prettin, das ist der Ort, in dem das KZ Lichtenburg liegt, wird in eine Kneipenschlägerei verwickelt, die er auch aktiv mitsteuert, kommt zu einer Versetzung auch in das KZ Dachau. Das heißt, er ist keine unauffällige Figur. Hermann Baranowski hat aber auch den Ruf einer relativ gewalttätigen Person.
Also das ist eigentlich nicht der Schwiegersohn, den man sich wünscht.
Genau, aber da sind sich vielleicht Schwiegervater und Schwiegersohn gar nicht so unähnlich in dieser Form. Und beide werden dann nach Dachau versetzt. Hermann Baranowski als stellvertretender Lagerkommandant, Schutzhaftlagerführer und Hoppe auch. Und Hoppe wird dann der Adjutant des Führers des gesamten Wachverbandes. Das hieß dann Totenkopfstandarte Oberbayern für Dachau. sehr einflussreiche Figuren. Er hat Zugänge jetzt direkt zu den Führungszirkeln in Dachau. Und dann wird Hermann Baranowski später noch Lagerkommandant des KZ Sachsenhausen bei Berlin. Das heißt wirklich eines großen 1936 gegründeten Konzentrationslagers. Und dann beantragt er die Eheschließung und die Frauen mussten in der Regel Bürgen stellen, die dafür bürgten, dass sie für eine SS-Ehe geeignet sei, aber auch, dass sie politisch natürlich auf der richtigen Seite stehen und so weiter und so fort.
Das dürfte ja für die Tochter eines KZ-Lagerkommandanten relativ einfach gewesen sein.
Genau, und hier passiert etwas, was in der Tat so oft in den Akten nicht zu finden ist, nämlich hier werden gar keine Bürgen gestellt. Und Hoppe trägt ein, und ich zitiere, die zukünftige Braut ist Tochter eines SS-Führers. Der Vater ist daher der Auffassung, dass sich in diesem Falle die Gestellung von Bürgen erübrigt. Vater, Doppelpunkt, SS-Standartenführer Hermann Baranowski, das entspricht dem Oberst, Lagerkommandant K.L. Sachsenhausen bei Oranienburg. Und dann wird handschriftlich noch daneben erwähnt, wird verzichtet. Das heißt, man entspricht diesem Gesuch. Das findet sich in der Tat nicht häufig in den Akten.
Also diese Prüfung lief wie von selbst und auch für die Karriere von Paul Werner Hoppe wirkte sich die Hochzeit ja positiv aus. Sie haben uns eine Quelle mitgebracht, da können wir einfach mal reinhören und verfolgen den Aufstieg des Hoppe weiter.
Oranienburg, 24. Juli 1942. Beförderung in der Waffen-SS. Der SS-Hauptsturmführer Paul Werner Hoppe wird vorgeschlagen zur Beförderung zum SS-Sturmbannführer. Beurteilung der charakterlichen Eignung und dienstlichen Leistung. SS-Hauptsturmführer Hoppe ist mir aus der Zeit, als er in der ersten SS-Totenkopfstandarte Oberbayern Dienst tat und besonders als er Adjutant des SS-Obergruppenführers Eike war, persönlich gut bekannt. Hoppe ist ein außerordentlich begabter und weit über dem Durchschnitt kluger SS-Mann. Er hat seinen Dienst stets zur Zufriedenheit seiner Vorgesetzten versehen. Hervorheben möchte ich, dass er durch seinen charakterlichen Ernst und dadurch, dass er frei von Schwächen ist, mir besonders geeignet für die Dienststellung eines Lagerkommandanten erscheint. Zur Beförderung zum Sturmbannführer steht er leistungs- und altersgerecht heran.
Also das nenne ich mal eine sehr schmeichelhafte Beschreibung einer Person. Außerordentlich begabt, klug, weit über dem Durchschnitt und mein Favorit, frei von Schwächen. Hat die Partnerwahl bei dieser Beförderung jetzt wirklich so eine große Rolle gespielt oder war Hoppe einfach charakterlich wirklich für den Job geeignet?
Also was wir hieraus sehen können, ist par excellence natürlich das Wirken von Seilschaften. Das heißt, die Beziehung zu den Führungskräften des gesamten KZ-Systems mit seinem eigenen Schwiegervater, der ihm ja auch diese Türen öffnete, plus der Mann, der ihn hier vorsteckt, Richard Glöcks, ja, und die sind, man könnte fast sagen Best Buddies, ja, sagen die, verstehen sich gut und irgendwie eine Förderhilfe, sagen, um auf das Ross zu steigen, wird er da hochgeworfen. Man muss dazu ja sagen, dass Hoppe im KZ-System bis dahin keine Führungsposition überhaupt eingenommen hat. Ja, er war zwar Adjutant vom Führer der Totenkopfstandarte in Dachau und er war später Adjutant von Eike. Aber er war jetzt nicht, wie viele andere spätere Lagerkommandanten, selbst als stellvertretender Lagerkommandant in einem Konzentrationslager tätig, wie Schutzhaftlagerführer zum Beispiel, wie sein eigener Schwiegervater, ja. Oder als Adjutant eines Lagerkommandanten, all das war er ja nicht. Und wenn wir uns die Karrieren aller Lagerkommandanten einmal ansehen und untersuchen, naja, aus welchen Positionen steigen denn die meisten eigentlich zum Lagerkommandanten auf, sehen wir, dass die Position des Schutzhaftlagerführers und Adjutanten häufig Sprungbretter waren zum Aufstieg zum Lagerkommandanten. Das konnte Hoppe ja gar nicht vorweisen. Dementsprechend musste Glücks ja hier mit ganz anderen Dingen aufwarten, wie er kenne ihn ja schon so gut und er sei so begabt und so klug und frei von Schwächen und genau deshalb natürlich als Lagerkommandant geeignet, denn alles andere konnte Hoppe ja nicht vorweisen.
Sprich, hier war wirklich diese persönliche Beziehung, und da sind wir auch wieder beim Titel NS-Klicken, haben eine ganz große Rolle gespielt. Wohin bringt ihn denn jetzt die Beförderung?
Die Beförderung bringt ihn in das KZ Stutthof bei Danzig. Er wird dort 1942 zum Kommandanten eingesetzt und bleibt dort bis 1945, also über den gesamten Zeitraum bis zur Auflösung des Lagers, ist er Kommandant. Ist dann noch, sozusagen in den letzten Kriegswochen, reist er dann über das KZ Ravensbrück nach Wöbelin, einem Ort, in dem es wirklich massenhaft Menschen sterben, man kann auch sagen Sterbelager sagen, und dann noch weiter nach Richtung Schleswig-Holstein, wo auch die letzten Massaker noch stattfinden, nämlich wiederum an KZ-Häftlingen aus Stutthof, die dort über dem Wasserwege dann bei Neustadt ankommen. Also sagen, er ist bis zum Schluss in dem System, und nicht nur das, sondern er kommandiert in dieser Phase in Stutthof auch den Massenmord 1944-45 an Tausenden von Menschen durch Giftinjektionen, durch Giftgas. Es wird 1944 auch in Stutthof eine Gaskammer in Betrieb genommen, in der durch Zyklon B oder mittels Zyklon B Menschen ermordet werden und Menschen durch Genickschuss ermordet werden, analog zu den Tötungen zum Beispiel im Buchenwald, über die wir ja gerade gesprochen haben. Und die Personen, die diese Tötungen in Stutthof durchführen, sind auch sagen aus Buchenwald. Und genau in diesem Kontext, in Anführungsstrichen, bewährt sich Hoppe aus Sicht der SS. Ja, er managt das, die großen Transporte, die dann aus den Lagern wie Kauen, Riga kommen, also die Lagerauflösung, dadurch, dass ja die Rote Armee immer fortschreitet, das Stutthof ist überfüllt und er managt die ankommenden Transporte, die sogenannte Weiterleitung von arbeitsfähigen Männern und Frauen, aber vor allen Dingen auch den Massenmord.
Also er entspricht den Erwartungen der SS und bewährt sich in Anführungszeichen. Seine Karriere läuft ja auf grausame Art und Weise gut. Wie ist es denn bei der Ehe? Die Charlotte, kommt die mit zu diesen ganzen Lagern? Wie verläuft die Ehe bis 45 und auch danach?
Charlotte reist mit und auf Initiative von Hoppe wird sogar in Stutthof eine Villa gebaut, auf sozusagen dem Bereich eines ehemaligen Forsthauses. Und Hoppe forciert diesen Bau. Und es gibt eine Aussage des ehemaligen Bauleiters, auch ein SS-Führer, ein Offizier von 1954, in der er sagt, naja, eigentlich habe es ja zu der Zeit 1942, 43 schon an Materialien derart gemangelt, aber Hoppe habe es verstanden, trotzdem den Bau dieser Villa durchzudrücken. Und wortwörtlich bezieht sich dann der ehemalige Leiter dieses Baubereiches auf die Beziehungen, die Hoppe gehabt hätte. Und erwähnt auch, ja, sein Schwiegervater sei ja ebenfalls Kommandant eines Konzentrationslagers gewesen. Hoppe hätte beste Beziehungen nach Berlin gehabt und dadurch hätte er durchdrücken können, dass man ihm eine Villa baut.
Also dass der Schwiegervater bewilligt, okay, meine Tochter und mein Schwiegersohn, die sollen es hier auch schön haben im KZ.
Ja, also sozusagen, er bezieht sich darauf, was wahrscheinlich in dem Brief natürlich nicht oder in dieser Aussage nicht richtig herauskommt. Hermann Baranowski, der Schwiegervater von Hoppe, stirbt 1940 an einer Krankheit. Also er ist zu der Zeit ja nicht mehr am Leben, auch schon nicht mehr zu der Zeit, in der Hoppe Kommandant von Stutthof wird. Aber das tut jetzt an der Karriere keinen Abbruch und die Beziehung hat er ja trotzdem.
Ich wollte gerade sagen, die Beziehungen bestehen ja zu dem Zeitpunkt schon.
Und was interessant ist, offenbar war es ja allen bekannt, dass diese Beziehungen bestehen. Ja? Also wenn sogar der Chef der Bauleitung sagt, naja, der hat ja gute Beziehungen, sein Schwiegervater war da auch KZ-Kommandant gewesen und deshalb kann er eigentlich machen, was er will, wird ja offenkundig, dass das Umfeld von Hoppe weiß, na, der ist aber gut vernetzt, da muss man vorsichtig sein und egal, was wir hier machen, der kriegt sowieso, was er will. Sondern das ist so ein bisschen der Eindruck, den man aus dieser Aussage bekommt.
Okay, also sie hatten eine wirklich schöne Villa, aber war die Ehe der beiden dann auch glücklich?
Wie die Ehe genau aussah, sagen, das zeigt sich nicht ganz, weil natürlich die Stimme in dem Fall auch von Charlotte Baranowski fehlt, aber Paul Werner Hoppe hat eine Affäre und die hat er schon in Stutthof und zwar mit einer Zivilbeschäftigten, die in der Kommandantur auch sozusagen für den Fernsprechbereich tätig ist. Und diese Frau hat die Affäre mit Hoppe über einen längeren Zeitraum und aus dieser Affäre entstehen auch Kinder. Das heißt eigentlich ein Umstand, der zu einem enormen Anstoß hätte geraten werden müssen. Und das passiert aber alles nicht. Hoppe bleibt auf seinem Posten, Er wird nicht abgesetzt, es gibt keine Ermittlungen. Charlotte Baranowski oder Charlotte Hoppert, sagen wir mal geheiratet, unternimmt offenbar nichts, was zumindest diese Ehe gefährden könnte bis 45 oder was zumindest ihren Mann derart benachteiligen würde, dass er versetzt wird. Ja, also diese Affäre bleibt ohne Konsequenzen für Hoppe. Und wir haben viele andere Bereiche im gesamten KZ-System, wo ebenfalls Lagerkommandanten sozusagen Affären haben. Und dort sind die Konsequenzen teilweise enorm, aber nicht für Hoppe.
Und genau über diese Affären werden wir gleich im zweiten Teil sprechen. Und auf dieses Gespräch freue ich mich schon sehr. Ich finde es schon beeindruckend, dass es der SS gelang, selbst die Liebe zu bürokratisieren. Aber während die von Herrn Hörtler mitgebrachten Quellen in den vergangenen Folgen häufig Abscheu und Wut bei mir ausgelöst haben, musste ich im heutigen Gespräch an einigen Stellen schmunzeln. Formulierungen wie frei von Schwächen, um die Beförderung eines Kneipenschlägers zu begründen, bringen die Absurdität und Verbohrtheit der NS-Ideologie so treffend auf den Punkt. Vor allem beweisen sie einmal mehr, wie konstruiert der vermeintliche Moralkodex der SS war, wie wir gleich in der zweiten Hälfte des Gesprächs anhand der Affären hören werden. Herr Hörtler, Sie haben im ersten Teil dieses Gesprächs schon mal kurz den Film The Zone of Interest erwähnt. Der kam im Frühjahr dieses Jahres in die Kinos und da geht es um das private und Familienleben des Rudolf Höss, der ja Auschwitz-Lagerkommandant war. Und wir sehen ihn dort im Alltag mit seiner Familie. Und da gibt es eine Szene, die finde ich ganz interessant. Da steht er mit seiner Frau Hedwig an einem Bootssteg und sie unterhalten sich über seine Versetzung, die ansteht. Und sie ist darüber sehr entzürnt. Sie möchte nicht weg aus Auschwitz. Sie möchte im Haus wohnen bleiben. Und sie erwähnt dort auch den Grund, warum der Rudolf Höss jetzt versetzt werden soll. Nämlich einen Mann namens Arthur Liebehenschel, der jetzt nachrücken soll nach Auschwitz. Das hat durchaus einen brisanten Hintergrund. Nicht nur, weil die Hedwig dort in einem Ort wohnen bleiben möchte, den die meisten Menschen wahrscheinlich ziemlich makaber finden würden, sondern weil es dort auch um, und Sie hatten es ja im ersten Teil des Gesprächs schon erwähnt, um eine Affäre ging. Um was denn?
Ja, erstmal behandelt der Film natürlich einen relevanten Bereich, nämlich den privaten Kosmos der Personen, der Familien, die an den Konzentrationslagern stationiert waren. Und wir konnten ja bereits im ersten Teil darüber sprechen, dass natürlich die Frauen, die oft in der Öffentlichkeit so im Schatten stehen, man konzentriert sich auf die vermeintlich großen Männer, die Lagerkommandanten und andere, und die Frauen verschwinden so ein bisschen im Hintergrund, und das passiert dort nicht. Das ist sozusagen auch ein wichtiges Thema, was hervorgebracht wird und ich denke auch künftig noch einmal stärker auch behandelt werden sollte, auch sozusagen diese Gender-Aspekte sich genauer mit anzusehen. Als Historiker standen einem natürlich sozusagen auch einige, sagen wir in Anführungsstrichen, Fehler, oder Rudolf Höss trägt die falsche Uniform, obwohl er jetzt sagen, eigentlich mit dem richtigen Dienstgrad genannt wird. Das sind sozusagen Kleinigkeiten, die natürlich einem Historiker dann besonders auffallen. Genau, die sind natürlich mir aufgefallen. Aber unabhängig, es geht ja hier nicht um die Kritik eines Filmes, ist diese Person Arthur Liebehenschel hochinteressant. Und das ist etwas, was in dem Film ja nicht weiter diskutiert wird. Es ist ja verkürzt. Es klingt ja fast so, als will Arthur Liebehenschel nach Auschwitz. Das will er natürlich gar nicht. Und diese Versetzung von Arthur Liebehenschel nach Auschwitz ist auch keine Beförderung, sondern ist eigentlich eine Degradierung. Und die Versetzung von Rudolf Höss wiederum nach Oranienburg ist keine Degradierung, wie das sagen möglicherweise in dem Film anklingt, sondern ist eine Beförderung. Ja, und in diesem Kontext muss man das auch sehen. Die Brisanz entsteht natürlich im eigentlichen Hintergrund, sagen, die sich in der skandalträchtigen Auseinandersetzungen um das Liebesleben von Arthur Liebehenschel dreht. Denn Arthur Liebehenschel lässt sich Ende 1943 im Herbst von seiner Ehefrau scheiden und hat eine neue Beziehung. Und diese Frau, um auch wieder darüber zu sprechen, sagen keine passive Figur, sondern aktiv, ist ebenfalls Zivilbeschäftigte gewesen, nämlich auch in der Amtsgruppe D, also der vormaligen Inspektion der Konzentrationslager, in der Arthur Liebehenschel ja gearbeitet hat. Und Arthur Liebehenschel ist 1943, jetzt ist das zentrale Jahr genannt, Chef des Zentralamtes D1, das ist immer Amtsgruppe D, und dann gibt es das Amt D1, D2 und so weiter, also Chef dieses Amtes und gleichzeitig Stellvertreter des Amtsgruppenchefs. Das bedeutet eine einflussreiche Figur. Und die Versetzung nach Auschwitz zum Lagerkommandanten ist eine Zurückstellung in der Hierarchie. Das ist keine Beförderung. Und liebe Henschel hat eine Beziehung zu einer Sekretärin in der Behörde. Das heißt, eine Frau, die natürlich in verschiedenen Dienststellen auch tätig war und die aber aus Sicht der SS gerügt wird, weil sie Mitte der 1930er Jahre sogenannte Rassenschande begangen hätte.
Über die Anneliese Hüttemann sprechen wir gleich nochmal genauer. Vorher möchte ich nochmal wissen, weil wir auch im ersten Teil gehört haben, der Hoppe hatte eine Affäre, bei ihm ist nichts passiert und beim Arthur Liebehenschel jetzt so ein krasser Personalwechsel. War das ein übliches Vorgehen in so einem Fall?
Ein anderer Fall wäre Günter Tamaschke. Günter Tamaschke ist hoher SS-Führer und gleichzeitig Kommandant des ersten zentralen Frauenkonzentrationslagers Lichtenburg. Und Tamaschke hat eine Affäre mit einer Aufseherin. Und die Ehefrau beschwert sich aber über diese Affäre auch bis zur SS-Spitze selbst und sagt, die Behandlung dieser Affäre und auch quasi die Unruhe, die dann die Ehefrau von Tamaschke mit hineinbringt, sorgt dafür, dass Tamaschke abgesetzt wird. Er wird nicht mehr Kommandant in Ravensbrück, sondern das wird dann sein Stellvertreter aus Lichtenburg. Und er verlässt das KZ-System. Also Tamaschke muss seinen Posten nehmen, Hoppe nicht. Und bei Liebehenschel spielen hier mehrere Faktoren eine Rolle. Es geht nicht nur um die Privataffäre, die wird sehr zielsicher auch genutzt dafür und die bietet auch Anstoß aus Sicht der SS. Aber es geht auch sozusagen um eine Phase 1943, in der das gesamte KZ-System ein Stück weit reorganisiert wird. Also zum Beispiel Auschwitz wird geteilt im November 1943 in drei selbstständige Konzentrationslager. Auschwitz I, das sogenannte Stammlager, bekannt auch durch dieses Torarbeit macht frei. Auschwitz II, Birkenau. Und Auschwitz III, Buna-Monowitz, sagen, in Verbindung mit den IG Farben sicher auch bekannt. Und viele Positionen werden getauscht und man forciert die Zwangsarbeit für die Rüstungsproduktion. In dem Moment werden KZ-Häftlinge tausendfach eingesetzt. Man forciert den Ausbau von Außenlagern und es finden verschiedene Wechsel statt und man muss den Wechsel von Arthur Liebehenschel auch in diesem Kontext sehen. Und vielleicht hat man, salopp gesprochen, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen aus Sicht der SS. Man kann einen Personalwechsel durchführen, den man gern will, und auf der anderen Seite
kann man ihm auch noch mal ein bisschen einen mitgeben für die
Genau. Und auf der anderen Seite findet man natürlich Anstoß an der künftigen Ehefrau, die Arthur Liebehenschel heiraten möchte, nämlich Anneliese Hüttemann, die 1935 auch von der Gestapo verhört und kurz in Schutzhaft war, weil sie eine Beziehung mit einem jüdischen Mann gehabt hat.
Und genau über diese Beziehung zu einem jüdischen Mann, ja, bezieht sich Anneliese Hüttemann in einem Brief, und das finde ich schon fast mutig, den schreibt sie nämlich an Heinrich Himmler persönlich und bittet ihn da, ja, den Fall nochmal neu zu bewerten, spielt diese Beziehung auch herunter, die sie damals hatte, als, ja, eine Art Jugendsünde, sie wäre da in den Verfahren und, Befragungen sozusagen erpresst worden, irgendwas zu unterschreiben, woran sie sich auch schon gar nicht mehr richtig erinnert. Und am Ende, ja, kommt dann auch nochmal das Ideologische durch, was Sie auch schon erwähnt hatten. Da schreibt sie nämlich in Bezug auf Arthur Liebehenschel, und sie ist nämlich schwanger: Ich will weiter nichts als dem Kinde, das ich unter dem Herzen trage, den Namen des Vaters geben und diesem Mann noch viele Kinder schenken, weil, so wie ich, jede deutsche Frau weiß, dass dies die Hauptaufgabe der deutschen Frauen überhaupt ist, zur Stützung des Sieges. Also das ist ja dann doch eine sehr aktive Einflussnahme, die sie dort versucht. Wie erfolgreich ist das denn?
Vielleicht können wir genau an dieser Stelle, das ist ja ein wichtiges Zitat, nochmal einen Schritt zurückgehen und auf die berufliche Laufbahn von Anneliese Hüttemann schauen, denn sie ist ja an verschiedenen Stellen der SS und Gestapo tätig. Das heißt, sie ist ja nicht nur in der Amtsgruppe D als Sekretärin eingesetzt worden, sondern sie wird dann 1943 auch versetzt zu einer neuen Dienststelle, eine SD-Außenstelle, das ist der Sicherheitsdienst der SS. Also das heißt, sie ist immer im engeren Kreis, das sind ja auch Räume der Gewalt. Das heißt, sie hat auch ein breites Wissen darüber, was eigentlich SS, SD, Gestapo, Polizei machen. Und dort passiert das erste Mal das, was eigentlich immer hätte passieren müssen. Sie wird überprüft. Und das ist offenbar an den vorherigen Dienststellen der SS nicht ausreichend geschehen, denn da wird immer bescheinigt, ja, sagen sie, hat, also ist politisch, in Anführungsstrichen, politisch weltanschaulich einwandfrei, es gibt keine, sagen, Anzeichen irgendeiner Straftaten und so weiter und so fort.
In dem Brief wirkt es ja auch so. Also sie beschreibt ja auch diesen jüdischen Mann mit sehr negativen Worten, das wollen wir jetzt hier so ausführlich gar nicht zitieren, aber da scheint es ja schon so, dass sie ideologisch auf jeden Fall auf Spur ist.
Genau, und diese Stellen, die sie durchläuft, das sind ja keine harmlosen Stellen, bei denen man als Zivilbeschäftigte tätig ist, sondern da ist man ja wirklich auch im Zentrum quasi von Gewalträumen und auch im Zentrum von nationalsozialistischen Eliten eingesetzt. Und das darf man nicht vernachlässigen. Und diese Überprüfung findet dann dort statt. Das heißt, die kommt nicht durch die Heiratsgenehmigung, sondern die kommt bereits vorher durch ihren Einsatz quasi an der SSD-Außenstelle. Und dort ploppt dann die Affäre von 1935 hoch. Und sie schreibt diesen Brief natürlich an Himmler, aber Arthur Liebehenschel selbst will sich überprüfen, ob diese Sachen auch stimmen. Und er zweifelt sogar die Protokolle selbst an und sagt, und das ist fast schon wortwörtlich, er könne ja, und jetzt kommt so ein Zitat, von den Erpressermethoden des SD und der Gestapo ein Lied singen. Und wir reden jetzt nicht über eine Aussage nach 1945 oder nach Kriegsende, wir reden jetzt hier wirklich über eine Aussage von 1944. Und das sagt der Kommandant von Auschwitz. Also das sind schon interessante Phänomene und Konfliktlinien, die sich hier entlangziehen, bei denen wir vielleicht auch nochmal hinterfragen müssen, ja, warum ist er denn überhaupt in Auschwitz und warum wird er dann aus Auschwitz im Mai 1944 wieder versetzt? Ist das wirklich so, wie teilweise auch lange kolportiert wurde, ja, er sei zu weich gewesen, er hätte die Häftlinge zu gut behandelt, was ja jetzt eine schwierige Aussage ist für einen überzeugten SS-Führer. Oder geht es hier nicht um eine ganz andere Affäre, die im Hintergrund passiert? Und Sie haben ja Richard Beer erwähnt, der ja der Adjutant von Oswald Pohl ist, dem Chef des SS-Wirtschaftsverwaltungshauptamtes, ein SS-General, der nach Auschwitz geschickt wird, um diese Affäre beenden zu lassen. Im Auftrag seines Chefes wird er dorthin geschickt und sagt, naja, also jetzt ist Schluss damit.
Und hat er damit Erfolg?
Und damit hat er keinen Erfolg. Und wie man den Brief auch versteht, offenbar ist Richard Beer auch nicht besonders sensibel in dieser Sache vorgegangen. Denn Anneliese Hüttemann beschwert sich ja bei Himmler selbst über dieses rüde Vorgehen von Richard Beer. Ende der gesamten Affäre ist, dass es einen großen Nutzen dieser gibt. Und das ist Richard Beer selbst, denn der wird dann Kommandant von Auschwitz ab Mai 1944. Und das ist natürlich eine interessante Wendung, die wenig eigentlich mit verschiedenen Zirkeln erstmal zu tun, also zum offenkundig, sondern es geht hier wirklich auch um private Affären, die ausgetauscht werden und Männer, die dann aus dem System herausgekickt werden und andere, die natürlich dann die großen Gewinner dieser Affären sind. Und ein unheimliches Belegen quasi auf beiden Seiten mit bestimmten Vorwürfen.
Sie hatten jetzt gerade so schön gesagt, private Affären. Und deswegen mal so ganz pauschal die Frage gestellt, woher wissen Sie das eigentlich alles? Also wenn man jetzt das mal bei Google eingibt, Arthur Liebehenschel-Affäre, da findet man eigentlich wenig bis gar nichts. Also woher haben Sie diese Informationen?
Das sind Akten, die in verschiedenen Archiven natürlich zu finden sind. Ein Teil natürlich auch in den Personalakten selbst, plus natürlich den Akten zur Heiratsgenehmigung beim sogenannten Rasse- und Siedlungshauptamt. Man kann sehr, sehr gut diese verschiedenen Bereiche mit nachzeichnen. Und weil Sie natürlich gesagt haben, in dem Film Zone of Interest wird ja Arthur Liebehenschel erwähnt und die vermeintliche Angst, er würde dann in diese Villa ziehen, was natürlich historisch gar nicht belegt ist, denn Arthur Liebehenschel zieht in eine Wohnung in der Stadt. Aber auch Anneliese Hüttemann kommt sofort nach Auschwitz und findet eine Stelle, als Beschäftigte in der Stadt Auschwitz. Das heißt, sie sind beide da. Und nicht nur das, sondern die bleiben auch beide da bis Herbst 1944. Der Privatwohnsitz von Arthur Liebehenschel und Anneliese Hüttemann ist bis Herbst 1944 die Stadt Auschwitz.
Und danach wird er versetzt. Und da haben sie uns jetzt eine Quelle mitgebracht, in die hören wir mal gemeinsam rein.
Am 13. April 1944 habe ich liebe Henschel, der vollkommen unter dem Einfluss der Hüttemann steht, brieflich mitgeteilt, was mir über die Hüttemann bekannt wurde, damit er als SS-Führer aufgrund dieser Tatsache das Verhältnis zu Fräulein Hüttemann löst. Ich empfahl ihm, um das Ansehen der SS und das eigene zu wahren, Fräulein Hüttemann zu veranlassen, den Standort Auschwitz, wohin er sie gleich nach seinem Dienstantritt nachkommen ließ, zu verlassen. Ich habe diesen Brief durch meinen damaligen Adjutanten, SS-Hauptsturmführer Bär, an liebe Henschel übergeben lassen, damit liebe Henschel, der schwermütig veranlagt ist, keine Unklugheiten begeht. Ich habe liebe Henschel nach Lublin versetzt, damit er über diese Enttäuschung leichter hinwegkommt. Sein weiteres Verbleiben in Auschwitz war natürlich nicht möglich. Gezeichnet Pohl, SS-Obergruppenführer und General der Waffen-SS.
Also wir haben jetzt, als wir diese Quelle gehört haben, an der einen oder anderen Stelle mal geschmunzelt, weil da so Formulierungen sind wie, ja, er ist unter dem Einfluss der Hüttemann, er ist schwermütig veranlagt. Hat das denn jetzt funktioniert mit der Versetzung? Man hat ihn nochmal irgendwo hinbringen lassen? Ist die Hüttemann hinterhergekommen? Stand er weiterhin unter ihrem Einfluss? Oder ja, hat er sich tatsächlich getrennt von ihr?
Genau, und das funktioniert ja alles überhaupt nicht. Also Arthur Liebe Henschel trennt sich nicht von Hüttemann. Und man sieht ja deutlich nochmal auch an diesem Dokument, dass die Versetzung von Arthur Liebe Henschel weg aus Auschwitz im Frühjahr 1944 in das KZ Lublin, was sich ja fast schon in Auflösung befand. Lublin wird ja dann schon im Sommer 1944 von der Roten Armee befreit. Das ist eines der ersten Konzentrationslager, die auch befreit werden. Das heißt, er wird weiter abgeschoben. Und es geht überhaupt nicht um sein Wirken in Auschwitz, ja, sondern es geht hier um eine private Affäre. Und er steht aber nach wie vor sozusagen zu seiner Geliebten, auch mit der Aussage, dass er endlich jemanden gefunden hätte, der seiner Mutter so ähnlich sei und so weiter. Also sagen, das findet sich ja alles in den Dokumenten wieder. Und sie beide wohnen in Auschwitz und letztendlich genehmigt Heinrich Himmler als Chef der SS diese Ehe auf, in Anführungsstrichen, eigene Verantwortung von Arthur Liebe Henschel, plus natürlich, es ist ja ein Kind da, auch zugunsten sagen des Kindes. Also er bringt beide Argumente mit an. Die Genehmigung wird im Oktober 1944 ausgesprochen, nur wenige Tage darauf, es geht ganz schnell, heiraten beide in Auschwitz, in der Stadt Auschwitz im Oktober 1944. Und auch auf diesem Dokument des städtischen Standesamtes findet sich die private Anschrift, Wohnanschrift von beiden in Auschwitz. Das heißt, die wohnen immer noch da. Genauso wie ja Hedwig Höss auch immer noch in Auschwitz wohnt. Und das ist jetzt eine absurde Situation. Alle Beteiligten wohnen am Ende in Auschwitz. Die Familie Höss noch sagen als privat, dann ebenfalls Arthur Liebe Henschel in der Stadt und Richard Bär, der ja dann der aktuelle Kommandant in Auschwitz ist, wohnt ja auch in Auschwitz.
Und was ist denn mit Richard Bär? Den hatten Sie ja eben nochmal erwähnt. Der hat ja auch davon profitiert, von dieser ganzen Angelegenheit. Was macht der in Auschwitz?
Richard Bär ist in der Tat der eigentliche Gewinner, ja, dieser gesamten Auseinandersetzung. Richard Bär wird Kommandant von Auschwitz, Auschwitz I. Wir haben ja schon über diese Dreiteilung des Lagerkomplexes gesprochen. Und er kommt in einer Phase, in der das sogenannte Ungarn-Programm beginnt, nämlich die Deportation von über 430.000 Jüdinnen und Juden aus Ungarn nach Auschwitz zwischen Mai und Juli 1944 und der Ermordung von mindestens 325.000 Menschen unmittelbar nach der Ankunft. Das ist eine absolute Spitze auch des Massenmords nochmal in Auschwitz. Und genau in dieser Phase übernimmt Richard Bär das Lager Auschwitz I. Aber er wird noch nicht der sogenannte Standortälteste, der für alle Lager zuständig ist. Man darf nicht vergessen, Richard Bär ist nur Hauptsturmführer, das heißt sagen noch nicht Sturmbannführer oder Obersturmbannführer wie die meisten Lagerkommandanten großer Lagerkomplexe. Er war auch vorher noch nie Kommandant eines Lagers gewesen. Also schickt man Rudolf Höss wieder nach Auschwitz, auch im Mai 1944, um diesen Massenmord zwischen Mai und Juli 1944 zu überwachen. Und in der Zeit ist dann Rudolf Höss Standortältester und reist im Juli wieder ab. Im Juni wird Richard Bär noch befördert. Jetzt hat er die Voraussetzung und übernimmt dann im Juli 1944 sagen den Standort und löst dann am Ende auch alle anderen Positionen mit ab. Und das ist natürlich nochmal eine hochinteressante Phase, in der ja alle Beteiligten auch vor Ort sind. Das heißt, Rudolf Höss ist ja nochmal direkt in Auschwitz und leitet nicht nur das sogenannte Ungarn-Programm in Auschwitz zwischen Mai und Juli 1944, sondern er bringt auch seine, man möchte fast schon sagen, Vernichtungsspezialisten, seine Mordspezialisten mit nach Auschwitz. Ein Netzwerk an Personen, die über Jahre hinweg in Auschwitz, auch in anderen Lagern, gemordet haben und dann eigens noch einmal für diese Mordaktion zwischen Mai und Juli 1944 in Auschwitz zusammengezogen werden.
Ja, und genau über diese Vernichtungsspezialisten und Vernichtungsnetzwerke werden wir auch in der kommenden Folge sprechen. Das ist ein krasser Cut zum heutigen Thema. Da geht es wirklich darum, wie ja diese Netzwerke versucht haben, die in Anführungszeichen perfekte Mordmethode zu finden. Ich bedanke mich erstmal bei Ihnen, Herr Hörtler, für das spannende Gespräch in dieser Folge. Ich habe wahnsinnig viel gelernt und freue mich auch wenn das Thema so schwer ist, über das folgende Gespräch. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Und jetzt habe ich noch einen Hörtipp. Im Podcast Zeitkapsel, Irene, wie hast du den Holocaust überlebt? Sprechen 4 16-jährige Schülerinnen mit der 91-jährigen Irene Hasenberg über ihre Erlebnisse im Nationalsozialismus. Irene Hasenberg ist 13 Jahre alt, als sie ins Konzentrationslager Bergen-Belsen deportiert wird. Mit ihren Eltern und ihrem Bruder ist sie 1937 aus Berlin nach Amsterdam geflohen. Aber die Nationalsozialisten haben sie eingeholt. Todesangst, Misshandlung, Hunger. Jeder Tag könnte der letzte sein. Wie hast du den Holocaust überlebt? Wollen Miller, Ida, Lonnecke und Mathilda von Irene wissen. Dieser neunteilige Podcast ist aus den Gesprächen der 4 16-jährigen Schülerinnen mit der heute 91-jährigen Irene entstanden. Zeitkapsel. Irene, wie hast du den Holocaust überlebt? Ist eine Produktion von Funk und dem MDR. Den Podcast findet ihr, genau wie diesen Podcast NS-Klicken von Menschen und Mördern, in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.
NS-Klicken von Menschen und Mördern ist eine Produktion von Studio Schumann im Auftrag des Mitteldeutschen Rundfunks. Redaktionsleitung für den MDR Anais Roth. Autorin Susan Reich. Unser Gesprächsgast Dr. Stefan Hörtler. Moderation Leonie Schöler. Sprecher Andreas Herler und Camillo Schumann.